Was ist die Seele? Wie erklärt man Kindern so etwas? Und wie spricht man mit Kindern über Religion, über Sterben, über Krankheit und Tod, ohne dass man gleich in so einen schweren, schlaumeiernden Ton fällt? Kann es gelingen, diese Themen in einer Geschichte zu erzählen, die ganz leicht klingt, die auch lustig ist, ohne dass die Ernsthaftigkeit dieser Themen dabei verloren geht? Ute Wichmann ist Kinder- und Jugendbuchautorin und packt in ihrem neuen Buch die großen Themen des Lebens an. Aber jetzt keine Angst, sie schafft es, diese Themen in einem Ton so einzufangen, dass einem alles andere als Angst und Bange davor wird. Denn Verdrängen gilt nicht und Kinder merken das sofort, wenn wir Tod und Sterben aus unserem Leben verbannen. Kinder spüren diese Leerstelle und löchern uns dann. Und was sagen wir darauf? Toni, so heißt das neue Buch von Ute Wichmann. Ich freue mich, dass die Autorin bei uns im Studio ist. Guten
Hallo.
Tag.
Guten Tag.
Über Tod und Sterben redet ja keiner gern. Kinder merken das, wenn wir um diese Themen so einen Bogen machen, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, Krankheit oder Tod schweben ja im Raum letztendlich. Und wir sind ja beeinflusst davon. Wir sind ja traurig. Und von daher können wir ja nicht so tun, als wäre gar nichts.
Und ihr Buch beginnt auch so. Ihr beginnt damit, dass die Mutter der Romanheldin Toni, dass die erkrankt ist. Das erfährt man jetzt nicht ganz genau. Man kann es eher vermuten, dass sie wahrscheinlich Krebs hat. Wir erfahren das nur über die Wahrnehmung von Toni. Was macht diese Krankheit der Mutter mit dem Kind?
Ja, am Anfang ist Toni wahrscheinlich gar nicht so sehr damit beschäftigt, weil die Mutter versucht ja auch ein normales Leben zu führen. Also ich habe es eigentlich nur andeuten wollen, diese Krankheit. Ich hab's ja so angedeutet, indem sie den Pony ihrer Perücke so ein bisschen gerade zieht wieder. Also sie lebt eine Normalität, aber es gibt dann doch plötzlich Momente, wo die andere Bedrohung einbricht. Und Toni erinnert sich zum Beispiel an eine Schulfreundin, die eine unheimlich gute Läuferin war und zum ersten Mal ihren Pokal gewonnen hat und ganz freudig nach Hause gekommen ist und dann war die Mutter eben auch erkrankt und war ins Krankenhaus gekommen und ist nie wieder zurückgekommen. Und das sind einfach so kleine Momente, die tauchen plötzlich wieder auf und sind natürlich in dem Moment eine massive Bedrohung, obwohl alle versuchen, ihr viel Sicherheit und viel Raum zu geben.
Jedenfalls muss Toni erstmal aufs Land. Das hat sicher auch mit der Krankheit der Mutter zu tun. Sie kommt ins Dörfchen Goldeck zu ihrer Großmutter. Was ist das für ein Dorf, wohin sie nun aufbricht?
Naja, in der Wirklichkeit ist es ein kleines Paradies. Ich habe dieses Dorf kennengelernt, als ich mal einen Kurs gemacht habe. Und da gibt es eben ein Schloss und einen Friedhof und eine Kirche und einen See und eine Badeanstalt, ein paar wenige Häuser und viele Berge rundherum. Und ich war unglaublich glücklich diese eine Woche in diesem Dorf, obwohl es nur geregnet hat und das will wirklich was heißen. Und dann habe ich am Anfang gedacht, ich fiktionalisiere das, ich nehme einen anderen Begriff, einen anderen Namen und habe mich aber, nachdem ich nochmal in Goldeck war, habe ich mich dazu entschlossen, tatsächlich den richtigen Namen zu nehmen. Und es ist einfach ein Ort, an dem man zur Ruhe kommen kann, an dem man zu sich selbst kommen kann, wo man eigentlich glücklich sein kann, so wie man sich Kindheit, Ferien und Kindheit vorstellt. Das ist für mich der Inbegriff.
Also so ein kleines Paradies. Da passt es auch, dass dort die Großmutter Grossi lebt, denn Grossi passt in dieses Paradies. Sie ist ganz großartig. Was zeichnet denn die Großmutter aus?
Ja, die Großmutter, die hat sich entschlossen, nachdem die Bäckerei im Ort geschlossen hat, dass sie für die alten Leute backt, weil der Weg vor allen Dingen im Winter viel zu weit ist zur nächsten Bäckerei. Und das macht sie und sie bringt also auch der alten Trudi auf dem Berg das Dinkelbrot vorbei und auch den anderen, die eben einfach ein Brot brauchen. Männer, deren Frauen gestorben sind, die sich zurückziehen, die alleine sind. Und dafür bekommt sie immer was zurück von den anderen. Also Toni fragt sie ja, schenkst du das denen? Und dann sagt sie, ja, das wollte ich eigentlich, aber das wollten die nicht. Und dann bekommt sie von der Trudi die Blumen und oder den Kopfsalat. Das heißt, sie ist ein unglaublich sozialer Mensch, sie ist ein kommunikativer Mensch. Neben ihr wohnt die Emmy. Emmy ist so eine Art Kräuterfrau. Die beiden sind immer im Gespräch miteinander. Man ist im Gespräch in diesem Dorf. Man hilft sich, man unterstützt sich, man ist miteinander. Und das war mir wichtig und das fand ich total schön.
Und Toni fühlt sich auch bei ihrer Großmutter sehr geborgen und aufgehoben. Sie vertraut ihr ganz und gar. Toni ist aber eigentlich ein Stadtkind. Ne? Sie ist Vegetarierin. Was bringt sie denn darauf, Vegetarierin zu sein?
Naja, irgendwann ist sie mit ihrer Freundin an einer Metzgerei an einem Schaufenster vorbeigekommen und da lag ein riesiger Schweinekopf und auch noch eine Rinderzunge. Und in dem Moment, als das so plastisch wurde, hat sie verstanden, dass diese ganzen Fleischteile ja eigentlich die Tiere waren. Und ab dem Moment hat sie einfach keine Tiere mehr essen können und essen wollen. Das war ein Entschluss. Ich habe das oft bei Kindern erlebt, gerade in dem Alter, wenn die so 8, 9, 10 sind, dass da ein ganz, ganz brutaler Einschnitt kommt. Die haben eine große Liebe zu den Tieren. Viele wünschen sich dann auch einen Hund unbedingt. Und mit diesem Einschnitt kommt tatsächlich wirklich auch dieser Entschluss, so jetzt esse ich keine Tiere mehr. Das geht wieder vorbei bei einigen bleibt es, andere werden noch konsequenter. Aber bei Toni ist das jetzt einfach so gesetzt, ja, also das geht gar nicht. Und so beginnt ja auch das Buch, was ich mich getraut habe, das Buch mit Mörder anfangen zu lassen. Sie beschimpft ihre Eltern, die eben ein dampfendes Huhn auf dem Tisch stehen haben.
Also da werden Kinder manchmal auch päpstlicher als der Papst. Sie probieren das einfach aus, wie das ist, wenn man mal sowas in die Gegend ruft, Mörder, Mörder. Mhm. Auf dem Land, da freundet sich Toni auch mit Tieren an. Die werden zu ihren Freunden und sie wird da zur radikalen Tierschützerin. Sie will sogar die Tiere des benachbarten Bauern vor dem Schlachter retten. Das bedroht sie regelrecht, dass die geschlachtet werden können.
Mhm. Ja, sie hat sich um diese Tiere gekümmert, wenn der Bauer den Bauernhof verlässt. Das macht er jeden Morgen mit dem Traktor. Und der Bauer, der heißt der Muffkopf, weil er so ein muffiger, schweigsamer Typ ist. Und sie denkt, der kümmert sich nicht genug um diese Tiere. Und sie hat von der Oma gelernt, dass Streicheln eigentlich was unheimlich Schönes ist und miteinander sprechen was Schönes ist. Und deswegen schleicht sie sich auf diesen Hof, das weiß noch nicht mal die Großmutter. Und sie beschließt, Verantwortung zu übernehmen. Das hat sie gelernt, das weiß sie von den Indianern. Sie gibt den Tieren Namen, sie tauft diese Tiere. Und aber ohne Religion, das war ihr wichtig. Einfach nur zur Namensgebung, weil katholische Hühner kennt sie nicht, hat sie noch nie gesehen, auch keine evangelischen. Und und jetzt hat sie diese Verantwortung für diese Tiere und irgendwann hört sie ein Telefonat von ihrem Fenster aus und denkt, der Bauer wolle seine Tiere zum Schlachten freigeben. Und da beschließt sie, dass sie ihre Hühner, die Hühner sind ihr das Größte, das Liebste überhaupt, Onkel Braun und Tante Brun, dass sie die beiden auf jeden Fall retten muss. Und dann beginnt eine wahnsinnige Aktion. Sie stellt sich den Wecker auf nachts um 3 und rettet diese Hühner, wozu ich jetzt aber gar nichts sagen werde, weil ich würde viel zu viel verraten.
Das ist fast schon so ein kleiner Kinderkrimi dann auch. Ich will noch mal drauf zurückkommen. Also Indianer glauben daran, dass man für Tiere, die einen Namen haben, auch Verantwortung hat, dass man Tiere, die einen Namen hat, sowieso nicht schlachten darf. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Gibt es diese Indianerweisheit tatsächlich?
Ich habe diese Indianerweisheit in einem Buch gelesen, in einem Roman, vor vielen, vielen Jahren, aber Sie dürfen mich jetzt nicht festlegen. Ich kann mich gerade nicht erinnern an den Autor und auch nicht an den Titel. Aber das hat mir unglaublich gut gefallen. Das war ein Jugendroman und da war das sehr deutlich und sehr explizit auch als Gegebenheit formuliert.
Mit dieser Taufe, da geht es Ihnen ja um etwas Religiöses natürlich auch. Also Sie schlagen da eine ziemlich gewagte Brücke auch zur christlichen Taufe, so wie wir sie kennen. Das erzählen Sie in dem Kapitel mit der Überschrift katholisch, evangelisch oder gar nicht. Was meinen Sie mit gar nicht?
Ja, eben heidnisch, also nicht getauft.
Oder indianisch.
Oder eben. Indianisch.
Mögen Sie uns zwei Seiten aus diesem Kapitel katholisch, evangelisch oder gar nicht vorlesen?
Gerne. Eltern, die an einen Gott glaubten, tauften ihre Kinder. Klare Sache. Es gab eine Feier, Geschenke, ein schönes Kleid und einen Namen. Toni wusste nicht, wann und wie ihre Eltern ihr den Namen gegeben hatten, denn sie war nicht in der Kirche getauft. Nicht katholisch, nicht evangelisch und sie war auch nicht jüdisch oder buddhistisch oder muslimisch. Sie war nichts. Sie erinnerte sich an die Taufe von Vivis kleiner Schwester mit geweihtem Wasser, bestickten Leinentüchern und feierlichen Worten. »Ich taufe dich auf den Namen Elisa«, sagte der Pastor, bevor er das Wasser über das Baby schüttete. Platsch, das ganze Kind war nass und in der Kirche ein Mordsgeschrei. Später hat der Pastor zugegeben, dass es seine erste Taufe war. Elisa überbrüllte seine heiligen Sätze, er musste seine Gebete abbrechen. Außerdem musste das Baby umgezogen werden, damit es keinen Schnupfen bekam. Den Tieren Namen geben, die Tiere taufen, die Idee gefiel ihr. Aber ohne Religion. Von katholischen Hühnern hatte sie noch nie gehört, auch nicht von evangelischen Enten. Man brauchte also duftendes Wasser und ein edles Tuch und Namen. Und die Großmutter durfte nichts wissen, gar nichts. Geheime Sache.
Das ist Ute Wegmanns Beitrag zur Ökumene. Herzlichen Dank. Jetzt frage ich Sie mal auch als Schriftstellerin. Im Grunde ist das ja, ich greife jetzt mal ganz hoch ins Regal, auch ein poetologisches Konzept. Wenn wir die Dinge benennen, wenn wir das Leben in Geschichten erzählen, dann erwecken wir sowohl die Dinge als auch das unfassbare Dasein zum Leben und lassen die Dinge und die Erlebnisse, selbst nachdem sie verschwunden oder tot sind, weiterleben. Ist Sprechen und Schreiben somit immer gegen die Vergänglichkeit gerichtet?
In gewisser Weise schon. Ja, da haben Sie recht. Sicher, indem wir Momente festhalten, indem wir Dinge sehen, die vielleicht andere gar nicht so sehen oder Dinge in bestimmte Kontexte setzen, geben wir ihnen ja eine andere Gewichtung und oder wir rücken überhaupt den Scheinwerfer auf sie, damit sie überhaupt erkannt werden. Und das ist sicherlich ein Arbeiten gegen die Vergänglichkeit.
Jetzt aber mal weg. Wir sprechen über ein Kinderbuch mit diesem Überbaugerede. Im Mittelpunkt Ihres Buches, da steht nämlich die ganz leicht erzählte Geschichte oder auch, wie es Ihnen glückt, sowas in zwei Seiten auszudrücken. Geht es um die Seele zum Beispiel auch, was die Seele ist. Und auch um hier einen Eindruck zu bekommen, wie Ute Wegmann das in Ihrem Buch erzählt, mögen Sie uns da auch noch einmal einige Zeilen über die Seele vorlesen?
Gern. Eine Seele, was ist das eigentlich? Sie ist in dir drin. Eine Seele ist so ähnlich wie ein Herz. Man kann sie aber nicht sehen, selbst wenn man dich aufschneiden würde. Grossi, was ist, du wolltest doch Ärztin werden. Kann sie krank werden? Wenn ein Mensch traurig ist, weil er Liebeskummer hat oder weil er zu oft allein ist, dann schon. Zerbricht sie dann, wie mein Bein damals? Es geht ihr genauso schlecht wie einem kranken Herzen, erklärte Grossi. Da helfen oft keine Tabletten. Meine Seele war wohl ein bisschen krank, als wir zu Hause Streit hatten. Ich glaube, sie hat sich wieder erholt, deine Augen leuchten und die Seele strahlt durch die Augen. Toni steckte zwei Erbsen in den Mund. Sie schmeckten süß und rollten am Gaumen von links nach rechts.
In diesen letzten Sätzen, da kommt die Bedeutung des Sinnlichens nochmal zum Ausdruck. Das spielt in Ihrem Roman auch eine ganz wichtige Rolle in Goldeck. Da ist man der Natur ganz nah. Das Sinnliche ist vielleicht sogar das eigentliche Gegenkonzept gegen Sterben und Tod. Dagegen ist Sterben ein langweiliges Thema. Das sagt auch einmal die Großmutter, die ganz genüsslich dabei an einem Zigarillo zieht. Ist Ihre Oma eigentlich ein verdammt schlechtes Vorbild, oder?
Ja, die Großmutter wollte ich einfach sehr irdisch haben. Und ich wollte auch, dass Toni sich an der Großmutter ein bisschen reiben kann. Weil Toni versucht ja natürlich die Großmutter auch zu erziehen und sagt ihr, sie soll aufhören zu rauchen. Sie sagt natürlich, Kinder finden immer, dass Rauchen stinkt, aber Toni hat auch ein bisschen Angst. Ja? Sie sagt, auch davon kann man sterben, steht ja auch jetzt auf den Packungen groß drauf. Und die Großmutter will Toni aber auch klar machen, dass man jeden so lassen muss, wie er ist. Dass wir kein Recht haben, den anderen zu verbiegen, dem anderen zu sehr reinzureden, dem anderen auf die Füße zu steigen. Und Tonis Art ist es ja schon, zu denken, dass sie Recht hat, dass sie das Richtige macht. Und sie lernt es eigentlich genau auch an diesen Situationen, wenn die Großmutter da mit ihrem Rotwein steht oder an ihrer Zigarette raucht, dass es auch anders sein kann. Und es gibt noch eine andere Stelle, denn dieser Bauer, dieser Muffkopf, der sogenannte, der ja so ein unsympathischer Mann zu sein scheint, wenn sie dieses Telefonat hört und denkt, er will seine Tiere verkaufen, damit sie geschlachtet werden, dann fragt sie sich, wie kann jemand so schreckliche Dinge mit so einer schönen, warmen Stimme sagen? Und dass es immer eine andere Seite nochmal gibt, das war mir wichtig in der Geschichte.
Und das ist auch eine Erfahrung, die Toni macht, nicht? Denn zu Anfang taucht sie ja gewissermaßen als kleine Terroristin auf. Mörder, Mörder, schreit sie ihre Eltern an, die Tierfleisch essen. Und das lernt sie in dem Dorf. Also da hat sie auch Schwierigkeiten mit diesem Muffkopf, diesem Bauern, der ja äußerst unsympathisch ist. Und auf einmal sieht sie auch, dass der auch zwei Seiten hat. Also es ist alles nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Überhaupt hat ihr Buch sehr viele verschiedene Ebenen. Jetzt haben wir über Toni gesprochen, über den Umgang mit der Seele, Taufe, Religion. Das Buch hat aber auch noch eine ganz andere praktische Ebene, wenn man so will. Da geht es um Antonio. Also da bekommt es fast, wenn man das jetzt mal weiterdreht, politische Bezüge. Antonio kommt aus Italien nach Deutschland. Da geht es dann um das Fremdsein in einem fremden Land. Was hat es mit Antonio auf sich?
Die beiden lernen sich zufällig kennen draußen am See und Antonio erzählt irgendwann, dass er ganz traurig, ganz unglücklich ist, weil er Italien verlassen musste. Der Vater hat da keine Arbeit gefunden. Der Vater ist aber in Goldeck geboren. Also der Vater kehrt zurück mit der Familie in seine Heimat. Nur Antonio ist eben ein Kind, ein italienisches Kind eigentlich. Der ist am Meer groß geworden, mit nackten Füßen am Strand, im Sand. Und er vermisst ungeheuer seine andere Oma, seinen anderen Opa, die Freunde. Und das wollte ich eben auch auf eine etwas leichte Art und Weise da reinbringen. Also wie Sie sagen jetzt ganz richtig, einen politischen Aspekt, einen europäischen Aspekt und nicht jetzt einen Fluchtaspekt, wie wir es so oft gehört haben in letzter Zeit und auch so oft in Kinderbüchern vertreten haben, sondern das ist ja eher auch eine Normalität. Also dass wir innerhalb von Europa reisen, uns verschieben sozusagen, Arbeit finden müssen und selbst in Süditalien ist es einfach eng, ja, für viele Familien. Und sie entdecken ja per Zufall, als sie ihn fragt, wie heißt du denn eigentlich? Und dann sagt er Antonio, da kann sie es ja gar nicht fassen. Und er kann es natürlich überhaupt nicht fassen, dass sie Toni heißt. Er denkt, sie will ihn veräppeln. Also das habe ich auch extra gemacht. Das fand ich einfach als Gag total witzig, dass sie eigentlich einen ähnlichen Namen haben.
Also schon von dem Namen her plötzlich so eine Art, ja, wunderbare, schicksalshafte Verwandtschaft fühlen, die wir Menschen ja alle irgendwo haben. Das taucht ja auf, nicht? Ansonsten haben Sie bei den Namen sehr viel Kreativität gezeigt. Wir haben schon darüber gesprochen. Toni tauft die Tiere. Welche Namen bekommen die Tiere?
Naja, also da sind die beiden Hühner, Onkel Braun und Tante Brun. Und dann gibt es ein Schaf, das sie total liebt. Das ist das Fräulein Limonade. Und es gibt einen Hahn, der nervt ein bisschen, weil er immer schon so früh auf dem Plan ist und immer sehr laut und sehr präsent. Und den nennt sie Redakteur mit Ö. Und das hat natürlich eine kleine Geschichte, die auch im Buch erklärt wird.
Also allein bei dieser Namensgebung merkt man, dass Sie sehr viel Spaß und Freude beim Schreiben dieses Buches gehabt haben. Das überträgt sich auch. Man hat viel Freude beim Lesen. Und man merkt das auch, weil Sie einige Gedichte in das Buch eingefügt haben. Also da haben Sie ein gewisses Talent als Lyrikerin. Wie war das, dass es dazu kam, dass Sie da die Gedichte eingefügt haben?
Also ich habe im Grunde bei allen Büchern versucht, noch eine andere Form einzubauen und immer auch mal wieder Gedichte, auch schon beim letzten Buch, bei Dunkelgrün wie das Meer. Und auch da habe ich es schon so gemacht, dass es Gedichte waren, die ich vorher schon in irgendwelchen Kontexten geschrieben hatte, also die ich gar nicht jetzt unbedingt der Figur zuordnen wollte. Und eben, ich habe sie auch den Erwachsenen zugeordnet und nicht unbedingt dem Kind. Und jetzt hier in Toni habe ich zwei Gedichte genommen, die ich vorher schon geschrieben hatte und habe aber auch dann Toni noch zwei Gedichte selber schreiben lassen. Eins über eine Mücke und eins über eine Fliege. Und die anderen beiden Gedichte, die erfährt man eigentlich durch die Großmutter, ein Gedicht, wo sie sich dran erinnert, was ihre Mutter ihr immer gesagt hat. Und das andere ist von der alten Trudi auf dem Berg, das hat sie geschrieben. Und das sind Sachen, die sind vorher in irgendwelchen Zusammenhängen entstanden.
Mögen Sie jetzt eins dieser Gedichte vorlesen?
Gerne. Die Großmutter ist mit Toni auf dem Weg zu Trudi, um Trudi die Einkäufe zu bringen. Und dann erinnert sie sich an ein Gedicht, das ihre Mutter ihr immer vorgelesen, nein, eigentlich erzählt hat, weil sie sich einen Kuss erfragen wollte. Küsse nie ein Löwenmäulchen, Lippen weich und rosarot, denn du könntest dich erschrecken oder bist am Ende tot. In den frühen Morgenstunden fliegt die Biene durch die Welt. Überall lockt guter Nektar, doch das Löwenmaul gefällt. Setzt sich auf die Unterlippe, Bienengewicht auf Blumenhaut, und schon öffnet sich verwegen Blütenmund wie Zauberkraut und verschlingt mit Bein und Fühler unsere Biene, die sich labt. Darum Vorsicht, liebe Kinder, küsst mal besser eure Mütter, das ist weniger gewagt.
Und das Gedicht war tatsächlich schon vorher da.
Das war vorher da, ja, das habe ich auf meinem Balkon geschrieben, als ich gesehen habe, wie da so eine Biene auf so einem Löwenmäulchen gesessen hat und auf einmal schwupps verschwunden war in der Blüte. Und da habe ich das geschrieben, irgendwann letzten Sommer.
Das Buch hat ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Nicht zuletzt ist es auch ein spannendes Abenteuerbuch. Also da werden Tiere entführt. Toni flieht mit den bedrohten Tieren. Wir wollen da jetzt nicht zu viel verraten. Nur so viel, es wird keinem Huhn eine Feder gekrümmt, oder?
Das kann man so sagen.
Vielen Dank, Ute Wegmann. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, also groß und klein, lernen Sie Toni kennen, die Heldin in Ute Wegmanns gleichnamigen Roman. Und lernen Sie natürlich auch Grossi, die Oma von Toni, kennen, unbedingt. Und Sie werden nachher mit Ihren Kindern sehr viel spannenden Gesprächsstoff haben. Toni, das Kinderbuch ab 8 Jahren, ist im DTV-Verlag in der Reihe Hansa erschienen. Es hat 185 Seiten und kostet 13 Euro. Dankeschön.
Danke.